Recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Um zu diesem Thema zu reden, das Thema lautet geistliche Autorität und Unterordnung. Ein schwieriges Thema, ein Thema, das durch manchen Missbrauch belastet ist. Und das ist uns darum nicht leichter macht, dieses Thema zu verstehen und vor allem das, was wir verstanden haben, auch anzuwenden, umzusetzen. Ich will heute Abend damit beginnen, dass ich über die Bedeutung, über das Wesen, die Berufung des Volkes Gottes rede, um von daher auf die Frage der Autorität und der Unterordnung zu schließen. Es wurde angekündigt auf den Einladungen, dass folgende Themenkreise berührt werden. Ich muss das eher noch einmal ablesen, wie wir das miteinander formulierten. Der Stellenwert der Autorität im Volk Gottes, Autorität ausüben oder ohne Autorität zu sein, Knechte Gottes, aber nicht Knechte der Menschen. Damit habe ich nicht versprochen, auch nicht versprechen wollen, dass ich drei Vorträge je unter diese Überschrift stelle, sondern das sind die Themen, die an diesen drei Abenden zur Sprache kommen werden. Heute Abend also will ich beginnen, indem wir uns Gedanken machen über geistliche Führung oder Autorität und Unterordnung, wie sie in Beziehung steht zum Volk Gottes. Jedes Zusammenleben von Menschen bedarf der von allen akzeptierten Ordnung. Das bedeutet, dass schon alle, die sich in irgendeiner Form zusammenschließen, unter Autorität stellen. Ordnung ist schon Autorität. Formulierte Autorität. Das gilt für jeden Verein, das gilt für die Armee, das gilt für eine Firma und das gilt auch fürs Volk Gottes. Damit wir nun aber nicht Prinzipien, wie sie in einer Armee oder in einem Verein oder in einem Betrieb gelten, unbesehen übertragen auf das Volk Gottes, ist es sicher gut, dass wir uns den besonderen Charakter der Versammlung Gottes vor Augen halten. Ich befürchte, dass das nicht immer genügend berücksichtigt worden ist und dass man oft unbesehen, recht unbekümmert, nach Prinzipien des Management, der Nützlichkeit, auch Autorität im Volk Gottes verstanden hat, Führung in dieser Weise praktiziert hat. Also ich werde einiges sagen zum Charakter der Gemeinde Gottes, denn alles, was mit Autorität und Unterordnung zusammenhängt, muss ja mit der Berufung und mit der Bestimmung des Volkes Gottes in Einklang sein. Also ich werde einiges sagen über den Charakter der Gemeinde Gottes und von daher dann schließen auf das Ziel aller Führung, Ziel allen Ausübens von Autorität in der Gemeinde Gottes. Wir werden an diesen Abenden sicher auch über das Verhältnis des Christen zu Autoritäten in der Welt uns Gedanken machen müssen. Aber heute Abend soll es gehen um das, was Gott in der Gemeinde gewollt hat und wozu er uns in der Gemeinde berufen hat. Ich denke, das Erste, das uns aufs Herz gelegt werden muss, wenn wir uns fragen, was der Charakter und die Wesensart der Gemeinde Gottes ist, dass wir uns darüber klar sind, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde ist der dem Herrn teuerste Gegenstand auf Erden. Es ist also nicht einfach etwas, das auch irgendwie so zur Ökonomie Gottes gehört, aber eine im Grunde erlässliche Angelegenheit. Nein, Gott liebt die Seinen, er liebt die Seinen, die er zu einem Volk, zu einer Gemeinschaft, zu einem Leib zusammengefügt hat, mehr als alles andere auf der Erde. Und was ihm der teuerste Gegenstand in der Schöpfung ist, das muss uns auch zum teuersten Gegenstand werden in der Schöpfung. Nicht teurer als der Herr selbst, aber der teuerste Gegenstand in der Schöpfung. Ich lese dazu eine Stelle aus Psalm 87. Psalm 87, der Vers 1 und 2. Psalm 87, die Verse 1 und 2. Seine Gründung ist auf den Bergen der Heiligkeit. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Warum liebt Gott die Tore Zions mehr als die Wohnungen Jakobs? Weil in Zion sein Haus ist, seine Wohnung ist. Und hier wird uns ganz deutlich, dass Gott nicht alle und alles gleich liebt. Ja, Gott ist Liebe, und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Aber Christus hat die Versammlung geliebt. Das ist besondere Liebe. Und er hat sich für die Versammlung dahin gegeben. Das ist besondere Liebe zu einem besonderen, aus der Welt herausgenommenen Gegenstand. Was bedeutet denn das Wort Gemeinde, das griechische Wort Ekklesia? Auf Deutsch hieße das, wenn man so sagen dürfte, herausgerufenen Schaft. Nur dürfen wir das nicht sagen, darum sage ich es auch nicht mehr. Aber das wäre die Bedeutung. Von einem Verb abgeleitet, ekkaleo, herausrufen. Gott hat aus der Welt herausgerufen, zu sich gebracht. Und die Gemeinschaft all derer, die er herausgerufen hat und zu sich gebracht hat, das ist die Gemeinde Gottes, die Versammlung Gottes. Zwei Stellen dazu, Galater 1, Vers 4. Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf oder aus der gegenwärtigen bösen Welt. Herausgenommen aus der Welt. 1. Petrus 3, 18. Denn es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, zu Gott gebracht. Die Gemeinde ist also keine menschliche Idee. Von Gott gerufen. Das heißt, es geht von Gott aus, nicht von Menschen aus. Sie ist keine menschliche Einrichtung, sondern sie entspringt Gottes Ratschlüssen. Sie ist Gottes Werk. Epheser 2,10 sagt von uns, allen Glaubenden, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Und darum kann zur Gemeinde auch nur Gott hinzutun. Kein Mensch kann zur Gemeinde hinzurufen und hinzutun. Darum kann auch keine menschliche Handlung zur Gemeinde hinzutun. Keine Handauflegung, keine Firmung, keine Konfirmation, keine Taufe, kein Ritual. Und wir denken, naja, das können wir abhaken, damit haben wir keine Probleme. Vielleicht aber doch. Denn das muss uns bewusst sein und das muss unser ganzes Denken und Urteilen, auch die Art, wie wir evangelisieren, prägen. Es ist nicht so, dass wir Menschen zu Christen machen können. Auf Amerikanisch sagt man das so. To make converts. Nun, Amerikaner, die glauben ja in außergewöhnlicher Weise an die Machbarkeit der Dinge. Man kann keine Bekehrten machen. Gott macht wen schon, aber nicht wir. Und darum kann man auch nicht durch Aufrufe und durch dadurch, dass man Leute dazu bewegt, die Hand in die Luft zu strecken, Menschen zur Gemeinde hinzurufen und hinzutun. Das ist Gottes Werk. Nun, Gott verwendet natürlich Mittel. Und das Mittel, das er verwendet, ist die Predigt des Evangeliums. Und darum predigen wir das Evangelium. Und ein anderes Mittel, das er verwendet, ist das Gebet. Darum beten wir auch, dass das Wort laufe, dass er Herzen öffne, dass er rufe und hinzutue. Aber es ist sein Werk. Er tut hinzu. Ist aber die Gemeinde von Gott gewollt und ein Werk Gottes, dann gehören nur solche zur Gemeinde, die nach Gottes Willen hinzugetan worden sind. Sein Wille regiert also ein jedes Glied und die Gemeinde als Ganzes. Und das ist von außerordentlich großer Bedeutung, dass wir das berücksichtigen, gerade wenn es um Autorität geht. Es kann bei Ausüben von Autorität in der Gemeinde nie darum gehen, dass ein menschlicher Wille sich dem Willen eines anderen überordnet und ihn unter seinen Willen beugt. Es muss bei aller Ausübung von Autorität immer darum gehen, dass Gottes Wille geschieht und dass der Wille der Menschen, der Geschwister, der Gläubigen, diesem einen Willen untergeordnet wird. Von Gott berufen, von Gott gerufen, er ist es also, der ruft. Woraus gerufen? Wir haben gesehen, aus der Welt. Wir können auch sagen, aus dem Machtbereich Satans. Als Menschen wurden wir mit einer sündigen Natur geboren. Und so stehen wir von Anfang an unter der Macht der Sünde und des Urhebers der Sünde. Wir sind dem Satan gefolgt in seiner Auflehnung gegen Gottes Autorität. Errettung, Hinzutun zur Gemeinde heißt darum auch, dass Gott uns befreit von dieser Auflehnung gegen Gott, in der wir leben. Und dass er uns seiner Autorität, seinem Willen unterordnet. Ja, es ist wirklich so, Errettung bedeutet auch, man kann das auf verschiedene Weisen umschreiben, aber auch, und zwar in sehr bedeutsamer Weise, Befreiung von diesem furchtbaren, uns angeborenen Drang, unserem eigenen Willen zu folgen und uns gegen Gott aufzulehnen. Also befreit von der Welt, befreit von Satan, befreit von der Sünde, befreit vom Drang, sich gegen Gott zu erheben. Und wohin werden wir gerufen? Zu Gott gerufen. Er ruft und er ruft zu sich. Einige Stellen dazu, die das illustrieren. Markus 3, Vers 13. Markus Kapitel 3, Vers 13. Er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien. Hier werden die 12 gerufen und bestellt, welche eine außergewöhnliche Autorität im Volk Gottes in der Gemeinde ausüben sollen, die Apostel. Er ruft zu sich. Er ruft, welche er will, zu sich. 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist Ziel und Sinn der Gemeinde, zu Gott gerufen zu werden, da zu sein, wo er ist. Wenn das alles aber stimmt, dass die Gemeinde aus Gottes ewigen Ratschlüssen kommt, nicht aus dem Herzen des Menschen, dann ist die Gemeinde etwas, das von der Welt völlig abgesondert ist, gehört nicht zu dieser Schöpfung. Die Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in Auflehnung lebt gegen den Himmel, in Rebellion gegen den Himmel, gegen Gott, gegen den Schöpfer, gegen den, dem sie alles verdankt. Die Gemeinde, das Volk Gottes, ist der einzige Ort auf dieser Erde, wo man gemeinsam entschlossen ist, Gott untertan zu sein, seinem Willen untertan zu sein. Die Gemeinde ist wie eine belagerte Stadt, umgeben von feindlichen Mächten, eine belagerte Stadt, und die Feinde versuchen uns entweder zum Überlaufen zu bewegen, dass wir uns dieser Rebellion auch anschließen, oder uns mit Gewalt zu erobern und uns einem anderen Willen als Gottes Willen zu unterwerfen. Wir können das wirklich so sehen, dass die ganze Sache der Erlösung und die ganze Sache der Vollendung des Heils nichts anderes ist als ein gigantisches Ringen letztlich um zwei Willensmächte. Gottes Willen und der Wille des Feindes Gottes, der sich gegen Gott erhebt und derer, die ihm gefolgt sind in dieser Auflehnung. Das letzte Buch der Bibel zeigt uns nun, dass das nicht etwa ein offener Kampf ist, dass wir nur das nicht denken. Gott ist Gott, Gott ist der Allmächtige. Und er lenkt alles so, er führt alles so in seiner Weisheit und in seiner Macht, dass am Ende alles seinem Thron unterworfen sein wird. Das letzte Buch der Bibel verwendet darum nicht umsonst das Wort Thron, um ein Mehrfaches häufiger als jedes andere Buch der Bibel. 42 Mal kommt das Wort Thron vor in diesem Buch. Die erlöste Gemeinde fällt vor Gottes Thron nieder und betet an. Eine Welt, die in Auflehnung lebt gegen Gott, wird mit Macht niedergeworfen. Und dem Thron Gottes, dem Sohn Gottes, zu Füßen gelegt. Wer gehört zur Gemeinde? Wir können das so umschreiben. Zur Gemeinde gehören die von Gott in Christus erwählten, Berufenen und Geheiligten. Römer 8, Vers 30. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Die Gemeinde ist nach Gottes ewigen Ratschlüssen entstanden, Epheser 3, 11. Jedes Glied der Gemeinde ist nach Gottes Willen wiedergezeugt, Jakobus 1, 18, diesen Vers wollen wir auch noch lesen. Jakobus 1, 18, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ist alles aus Gott, ist alles durch Gott, ist alles von Gott gewollt und durch Gott gewirkt, dann muss alles für Gott sein. Notwendigerweise. Römer 11, Vers 36, aus ihm, durch ihn, für ihn sind alle Dinge. Und das gilt auch für die örtliche Gemeinde, das gilt für die weltweite Gemeinde, für die örtliche Gemeinde. 1. Korinther 12, jenes Kapitel, das uns beschreibt, wie Gott die Glieder der Gemeinde begabt hat, so dass sie gemeinsam dem Herrn und einander dienen können, sagt wiederholt, dass Gott am Leibe platziert und die Gaben austeilt, wie er will, sein Wille. 1. Korinther 12, 11. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat. Aus dem Gesagten wird einiges schon deutlich, aber ich will es noch deutlicher hervorheben, die Eigenart der Gemeinde. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann stellten wir dort fest, dass ein Hauptzweck der Apostelgeschichte der ist, uns zu zeigen, wie das neutestamentliche Gottesvolk sich Schritt für Schritt von dem wegbewegt, was das alttestamentliche Gottesvolk war. So kann man die Apostelgeschichte auch studieren. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht sogar ein Hauptzweck. Bin ich ganz sicher. Ich wage das nicht so bestimmt zu sagen. Und so wird uns deutlich, dass die Gemeinde im Gegensatz zum alttestamentlichen Gottesvolk nicht irdisch ist, sondern himmlisch. Petrus bekommt ein Gesicht, in dem ihm Gott zeigt, dass zur Gemeinde nicht nur Juden, sondern auch Heiden gehören. Und dieses Gesicht ist sehr sprechend. Ein sehr eindringliches Bild wird uns da gezeigt. Die Gemeinde wird verglichen mit einem Tuch, das vom Himmel herabgelassen wird und nachher wieder in den Himmel hochgezogen wird. Und das zeigt uns, woher die Gemeinde kommt. Aus dem Gedanken Gottes, aus dem Himmel. Sie ist ein Fremdling auf der Erde für eine bestimmte Zeit und nachher kehrt sie wieder dahin zurück, wo sie eigentlich zu Hause ist, im Himmel. Und man kann das sehen in der Apostelgeschichte, dass bei jeder entscheidenden Begebenheit das Wort Himmel erwähnt wird. Apostelgeschichte 1, die Jünger stehen da und sehen, wie ihr Herr auffährt in den Himmel. Apostelgeschichte 2, da wird ausdrücklich gesagt, dass vom Himmel her ein Brausen geschieht, der Heilige Geist vom Himmel her, und er gibt Zeugnis vom Herrn, der jetzt im Himmel ist, zur Rechten Gottes, und verbindet damit die Glaubenden mit dem Himmel. Da, wo ihr Herr ist. Bei der Bekehrung des Paulus steht, dass er ein Licht vom Himmel sah. Hätte auch stehen können, er sah ein Licht Gottes, ein göttliches Licht, steht aber vom Himmel ausdrücklich. Und Paulus sagt vor einem Agrippa, daher, o König, war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht. Es wird uns eine ganz kleine Sache an einer Stelle berichtet und man überliest sie fast. Aber wenn wir das bedenken, was wir jetzt hörten, merken wir, dass das von großer Bedeutung ist. In Apostelgeschichte 4,34 steht Folgendes. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Wir sehen hier, wie die Gläubigen ererbten Boden verkaufen und sich so buchstäblich von ihrem irdischen Erbe lossagen. Weil sie wissen, sie haben ihr Erbe im Himmel. Ist übrigens ein guter Fingerzeig, in welche Richtung auch unser Sehnen und Trachten gehen sollte. Vielleicht spricht das nicht unbedingt für uns, wenn man bei uns den Eindruck hat, wir bauten Häuser, als müssten wir ewig auf dieser Erde leben. Das nur so nebenbei gesagt. Also sie haben irdischen Besitz veräußert. Etwas, das nach alttestamentlichem Gesetz nicht einmal gestattet war. Dort musste man den ererbten Boden behalten und durfte ihn nicht hergeben. Weil sie ihr Erbe im Himmel haben. Nun, wir sollten auch daran denken, wenn es um Autorität geht. Es kann nie darum gehen, Autorität im Volk Gottes kann nie zum Ziel haben, dass wir irdischen Einfluss, irdischen Machtzuwachs oder irgend so etwas gewinnen. Wenn Gott Autoritäten gesetzt hat in der Gemeinde, dann muss das auch diesem Ziel dienen, dass uns bewusst wird, wo wir zu Hause sind, wofür wir leben, was unsere Berufung ist. Die Gemeinde ist geistlich nicht natürlich, Zum Volk Israel gehörte man aufgrund geistlicher, natürlicher, zur Gemeinde aufgrund geistlicher Geburt. Darum sagt auch der Herr Jesus, dass der Geist lebendig macht, dass das Fleisch aber nichts nütze. Natürliche Herkunft, angeborene Vorzüge und Begabungen nützen nichts. Johannes 6,63. Es ist ja die Gabe des Heiligen Geistes, welche die Geburt der Gemeinde markiert. Also muss das doch zum ureigensten Wesen der Gemeinde gehören, dass sie geistlich ist und nicht fleischlich. Und darum sind es nicht menschliche Qualitäten, die den Ausschlag geben über Dienst und Auftrag im Haus Gottes, sondern geistliche Qualitäten. Geistliche Begabung und geistliche Gesinnung. Nicht rhetorische Gabe oder Bildung oder gesellschaftlichen Rang oder Geld, aber es ist uns schmerzlich bewusst, dass all diese Dinge im Lauf der Kirchengeschichte die Hauptrolle gespielt haben und nicht nur in der Geschichte der Großkirchen, sondern viel mehr als uns lieb sein kann, auch in der Geschichte der Gemeinden und Versammlungen, die doch das Wort Gottes ernst nehmen wollen. Wir lernen an der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde kein irdisches Zentrum hat. Ich will dazu eine Begebenheit anführen, Apostelgeschichte Kapitel 11, Verse 21 bis 24. Hier kommen Griechen zum Glauben, in Antiochien entsteht eine Gemeinde. Und es heißt hier, und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien, welcher, als er hingekommen war, und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss an Jerusalem zu hangen. So steht es eben nicht da. So steht es eben nicht da. Also Barnabas kam nicht mit diesem Anspruch. Wir in Jerusalem waren zuerst die Ursprünglichen. Hier ist Pfingsten geschehen. Hier waren die Apostel des Herrn. Hier wurde der Herr gekreuzigt. Wir also sind die Leute, die den Kurs angeben. Und ihr müsst euch mit uns in Übereinstimmung, Übereinkunft bringen? Nein, das sagt er eben nicht, sondern er sagt, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren sollten. Sich an den Herrn binden. Nun, es kann ja gar nicht anders sein, wenn wir bedenken, wer beruft zur Gemeinde, durch wen ist die Gemeinde entstanden, zu wem werden die Glaubenden geführt? Nicht durch Menschen, nicht von Menschen, nicht zu Menschen, zu Gott gebracht. Und nachher wird im Vers 24 gesagt, wird eine Erklärung gegeben, woher es denn kam, dass Barnabas einen solch guten Rat geben konnte, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Der Geist Gottes hat ihn das gelehrt. Und der Glaube lehrte ihn, dass es Gott ist, der hier wirkt und dass Gott sein Werk tun wird. Also kein irdisches Zentrum. Wir sollten uns darum immer sehr in Acht nehmen, wenn solche Tendenzen sichtbar werden, die ja nicht nur in der römischen Kirche geschehen sind, das ist uns allen bewusst genug, eine Zentrale für die ganze Welt, aber das Gleiche in kleinerem Maßstab ist ja auch in der protestantischen Christenheit nachgeahmt worden, viel zu häufig nachgeahmt worden, dass von Zentralen aus ganze Gemeindeverbände dirigiert werden, regiert werden, mit Pastoren bestallt werden, einander auch durch ein gemeinsam abgefasstes Glaubensbekenntnis einander auch gleichgeschaltet werden. Was man auch für Gründe vorbringen mag, die solches nahelegen, solches Handeln, Es sind fast nur praktische, pragmatische Erwägungen. Aber wir sehen, dass die Apostel nicht so handelten. Und wir sehen, dass das Wort Gottes Gemeinde nicht so versteht. Der Herr will ganz einfach nicht, dass eine Gemeinde von einer anderen Gemeinde abhängig wird. Und auch wenn das in ganz kleinem Rahmen geschieht, dass nur eine Gemeinde 3, 4 oder 5 beeinflusst und meint, wir sind hier die Leute, die den Ton angeben, dann vergreift man sich schon an diesem Grundsatz. Die Gemeinde hat kein irdisches Zentrum. Wir sind als Einzelne und wir sind als örtliche Gemeinde vom alleinigen Haupt der Gemeinde von Christus abhängig. Viertens, die Gemeinde besteht aus lauter Priestern und Dienern. Auch das ein bemerkenswerter Gegensatz zum alttestamentlichen Gottesvolk. Ich vergaß das noch zu sagen, im alttestamentlichen Gottesvolk gab es eine von Gott festgelegte Zentrale, Jerusalem. Alle mussten nach Jerusalem gehen. Und genau darauf hat Barnabas nicht mehr bestanden. Und im alttestamentlichen Gottesvolk gab es nur einen Priester und eine Familie oder einen Stamm von Dienern, Aaron und die Leviten. In der neutestamentlichen Gemeinde sind alle Erlösten Gottes Priester und Leviten. Alle sind Priester. Was ist ein Priester? Ganz einfach gesagt, aufs Allgemeinste ausgedrückt, ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten darf. Und das durfte nur Aaron, einmal des Jahres im Alten Testament. Alle neutestamentlichen Glaubenden treten in Gottes Gegenwart, in Gebet, in Fürbitte, in Anbetung. Alle sind Priester. Alle Erlösten sind Leviten. Und das ist wirklich eindrücklich, wenn man das in der Apostelgeschichte liest. Und wenn wir nur diese Stellen lesen und festhalten, dann müssen wir uns wirklich fragen, inwieweit wir das auch so leben und praktizieren. Nun, die meisten, auch der bibelgläubigen Christen, bekennen nicht einmal dem Bekenntnis nach, dass es so sein sollte. Aber manche, die es bekennen, dass allgemeines Priestertum ist und dass alle Leviten sind, ja, wir müssen uns wirklich fragen, ob wir das auch praktizieren. Also folgende Stellen, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesu gewesen waren. Es waren also Leute, die Apostel waren lauter Leute, die nicht den normalen Gang, die normale Ausbildung genossen hatten, die man im Judentum voraussetzte für eine Art von geistlicher Führung oder Autorität im jüdischen Volk, im Gottesdienst. Sie waren mit Jesus gewesen. Das war das Entscheidende. Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Das ist geradezu, wenn man vom Alten Testament kommt, geradezu umwerfend, bouleversant, würde man auf Französisch sagen. Alle zusammen beten, nicht einer betet vor. Alle können beten, alle treten in Gottes Gegenwart. Ich meine nicht, dass sie im Chor beteten oder dass sie durcheinander beten, aber alle gemeinsam. Und ich nehme an, dass einer nach dem anderen gebetet hat. Vielleicht auch, dass sie diesen Psalm hier gemeinsam gelesen haben. Das ist möglich, Psalm 2. Aber alle. Dann Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Alle sind Zeugen. Das ist ja großartig. Also das, was nur die Leviten tun durften im Alten Testament, vom Leviten erwartet man, dass er das Gesetz seines Gottes im Munde und auf seiner Zunge hat. Hier alle, die zum Volk Gottes gehören, reden von ihrem Gott und von ihrem Herrn. Dann Kapitel 6, Verse 8 bis 10. Stephanus, der sogenannte Armenpfleger, wie man auf Deutsch zu sagen pflegt. Und hier heißt es von ihm, Stephanus aber voll Gnade und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dann Vers 10, und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geist zu widerstehen, womit er redete. Also Verkündigungszeugendienst. Kapitel 8, Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Alle Zerstreuten. Dann Kapitel 15, Vers 35. Diese Stelle noch. Und diese Sätze, die haben mich einmal wirklich persönlich betroffen gemacht. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien. Sie kamen zurück nach ihrer ersten Missionsreise, verweilen in Antiochien. Und was tun sie? Und man würde denken, ja, Paulus und Barnabas lehren. Taten sie auch. Aber dann steht noch etwas. Paulus und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen. Und das, was in der Apostelgeschichte hier gesagt wird, das wird in den Lehrbriefen bestätigt. 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also die Gemeinde kennt keine Unterscheidung zwischen Geistlichen und Laien. Alle Erlösten können durch Gottes Geist ihm als dem Vater nahen. Alle sind befähigt zum Dienst, 1. Petrus 4,10, je nachdem ein jeder von euch eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander als treue Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Eine Unterscheidung bleibt freilich. Paulus macht das sehr deutlich. Solange diese Schöpfung besteht, haben Mann und Frau ihre verschiedenen Aufgaben und er gibt Anweisungen auch über das Wie und Wo des Priesterdienstes und des Levitendienstes. Das sind Unterschiede. Die Gemeinde kennt fünftens weder Rituale noch Festkalender. Das ist auch wichtig, wenn es um die Frage der Autorität geht. So wie beim Dienen, alle sind zu Priestern gemacht, alle sind Leviten. Das hat etwas mit Autorität zu tun. Das bedeutet nämlich, dass ein jeder von Gott Autorität hat und nicht über eine menschliche Autorität eingesetzt wird zum Ausüben dieses Vorrechts. Und so auch das mit Ritualen und Festkalendern. An den verschiedenen Festen wurden verschiedene Vorschriften befolgt, verschiedene Opfer gebracht und es war ganz genau vorgeschrieben, wer diese Opfer darbringen durfte. Das durften nur die Priester. Sie hatten dazu die Autorität und das Volk war darum von ihnen abhängig. Die christliche Kirche kennt das nicht. Die christliche Gemeinde kennt das nicht. Keine Rituale und keinen Festkalender. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17, Freiheit vom Gesetz. Freiheit von Traditionen. Freiheit von Riten und Festzeiten. Freiheiten auch von Menschen. Freiheit von Menschen, welche, wie das in der Kirchensprache heißt, die Sakramente spenden. So sagt man das in der Kirchensprache. Die Sakramente spenden. Also wenigstens im Luthertum. Nein, all das ist in der neutestamentlichen Gemeinde nicht da. Denn in der neutestamentlichen Gemeinde ist Christus Haupt. Wir sind zu ihm gebracht, wir sind ihm untertan. Sein Wille regiert in den Herzen der Seinigen und er ist in der Mitte der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde. Verschiedene Bilder und Bezeichnungen der Gemeinde unterstützen, unterstreichen, illustrieren alle diese Wahrheiten. Die Gemeinde heißt der Leib Christi. Ich will dazu nur folgenden Gedanken hervorheben. Der eine Leib spricht natürlich davon, wenn es heißt, wir sind der Leib Christi, dass wir mit dem Haupt untrennbar verbunden sind. eines Geistes und eines Lebens mit ihm. Es bedeutet aber auch, dass die Glaubenden untereinander eins sind. Wir hängen aneinander, wie die Glieder des Leibes aneinander hängen. Wir bestehen also aus einmaligen, jeder für sich Gott verantwortlichen Individuen. Und das ist wirklich eine Wahrheit, die wir klar begreifen und festhalten müssen. Gleichzeitig sind wir aber auch Glieder voneinander. Gleichzeitig sind wir auch Diener voneinander. Werden wir aufgefordert, uns einander unterzuordnen in Demut. Also die Gemeinde kennt keinen Individualismus. Und damit habe ich das Stichwort gegeben zur anderen Seite der Medaille. Der Missbrauch von Autorität in der Christenheit ist uns bekannt genug und ist uns ein Schrecken. Aber die andere Seite der Medaille ist ein Individualismus, der sich nicht unterordnen und einfügen will. Und das ist vielleicht die mindestens so große, wenn nicht die größere Not unserer Tage, dass ein jeder denkt, ich mache, was mir gefällt, niemand hat mir etwas zu sagen, ich lebe mein Leben. Nein, wir sind Glieder voneinander. Die Gemeinde wird das Haus Gottes genannt. Dazu nur folgenden Gedanken im Zusammenhang mit Autorität. 1. Timotheus 3, 15. Diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Es ist das Haus Gottes. Er ist Hausherr. Seine Bestimmungen, seine Grundsätze fügen alles nicht menschlicher Eigenwille. Das heißt, in der Gemeinde, im Haus Gottes, übt der Vater Zucht. Erziehung und Zucht. Also die Gemeinde ist auch ein Ort der Zucht. Der Unterordnung. Die Gemeinde wird genannt der Tempel Gottes. Psalm 29, Vers 9. Da steht etwas über den Tempel Gottes. Psalm 29, 9. In seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Das bedeutet, dass in der Gemeinde die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, offenbar werden soll. Das heißt, Gott tritt hervor und der Mensch tritt zurück. Es kann nie darum gehen, dass der Mensch hervortritt und sich verwirklicht. Und gerade wenn es um Autorität geht, um Frage der Führung und Unterordnung, geschieht es sehr oft, dass eben ein starker Wille sich durchsetzen will. Und dass es darum so oft Streit, Zerwürfnis wegen dieser Frage gegeben hat. Und der Grund ist der, dass Menschen sich hervortun. Und dann muss die Folge entweder die sein, dass einer stärker ist als alle anderen und sich alle sich unterwirft. Wir haben solche Beispiele im Alten und im Neuen Testament. Oder, dass zwei Gleichstarke da sind und dann wird eine Gemeinde gespalten. Im Tempel Gottes spricht alles Herrlichkeit und Gott bewahre uns davor, vor diesem großen Übel, dass wir uns im Haus Gottes hervortun wollen. Ein großes Übel. Gott wird das richten. Auch an seinen Kindern. Gott wird uns züchtigen, wenn wir das tun. Er bewahre uns davor. Es ist sein Haus. Es ist ein Tempel, der Wohnort seiner Herrlichkeit. Dann wird die Gemeinde genannt die Braut des Lammes. Bei der Braut denken wir an zwei Dinge, Liebe und Reinheit. Das sind die beiden Dinge. Wenn jemand liebt, die nicht rein ist, verschiedene liebt, dann kann sie nicht Braut heißen. Unreine Liebe, die Bibel nennt das Hurerei, die Liebe der Braut, reine Liebe, ungeteilte Liebe. Also die Braut, die Gemeinde ist die Braut des Lammes. Sie hält sich rein für Christus. Ab. Was hat das mit Autorität in der Gemeinde zu tun? Die. Alle Autorität im Haus Gottes muss dazu dienen, dass die Liebe und die Hingabe zum Lamm gefördert wird und wächst. Dann wird die Gemeinde genannt das Volk Gottes. Titus 2,14. Das ist die letzte Bezeichnung, die ich noch anführe. Titus 2,14. Ich lese Verse 13 und 14. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Gottes Volk, Gottes Eigentum, Gottes Eigentum. Wehe dem, der die Gemeinde als sein Eigentum ansieht, wehe dem. Gott wird ihn niederwerfen. Es ist Gottes Eigentum. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 3, dass Petrus den Ältesten, als Mitältester den Ältesten sagt, dass sie die Gemeinde nie wie ihr Eigentum behandeln dürfen. 1. Petrus 5, Verse 2 und 3. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht auf Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht, dass die da herrschen über ihre Besitztümer. Also nicht, wie solche, die herrschen über ihre Besitztümer. Über unseren Besitz dürfen wir herrschen. Wenn ich ein Haus und einen Garten gekauft habe, dann kann ich den Gartenhag rot anmalen. Und ich kann goldene Spitzen hinsetzen. Das ist mein Garten, ich habe bezahlt, da mache ich, was ich will. Und es kommt nur den Garten, den ich hereinlasse, und den ich nicht hereinlasse, bleibt draußen. Ist mein Besitz. Dort darf ich so handeln, auch wenn das vielleicht ein bisschen kauzig ist. Aber es ist mein Recht. Aber die Gemeinde ist niemandes Besitz. Das heißt, keines Menschen Besitz. Und so dürfen wir uns nie so aufführen und so handeln und so tun, als sei es unser Besitz. Es ist Gottes Besitz. Gottes Besitz. Und er wacht eifersüchtig über seine Rechte. Hier steht im Griechischen übrigens ein ganz bemerkenswertes Wort. Und man wundert sich manchmal, was wir Menschen fertig bringen. Petrus sagt hier, als wir dürfen nicht sein wie solche, die herrschen über ihre Besitztümer. Für Besitztümer steht hier das griechische Wort Kleros. Das ist das Wort Klerus. Und genau zu dem ist das kirchliche Amt geworden. Zu einem Amt mit Pfründen, mit einem Einflussbereich, mit Macht, den man wie einen Besitz verwaltete. Und wir sollten nie denken, dass wir erhaben seien über solche Verirrungen. Auch wenn sie nicht so krass sein mögen, aber wir gehören zur gleichen Rasse Adams wie jeder Kleriker. Und so bewahre Gott uns davor, solche Dinge in unserem Herzen zu haben, dass wir Einfluss haben wollen, dass wir über Dinge verfügen wollen. Im Haus Gottes. Gott bewahre uns davor. Denn es ist sein Volk, Gottes Besitz. Ziel aller Führung in der Gemeinde Gottes. Wenn die Gemeinde der Ort ist in dieser Welt, der einzige Ort ist, in dem
Gottes Wille
regiert und wo Menschen seinem Willen unterworfen sind, dann kann der Sinn aller delegierten Autoritäten nur der sein, dass die Herzen,
der Wille der Geschwister der Autorität Gottes untertan werden.
Es darf nie darum gehen, dass Autorität dazu da ist, dass ein menschlicher Wille sich andere gefügig macht. Das gilt übrigens für alle Autorität, die Gott delegiert hat, im Staat, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, obwohl im Staat und auf dem Arbeitsplatz, da sind die Verhältnisse schwierig, durch die Sünde, und in der Gemeinde, wo Erlöste zusammen sind, auch schwierig, schwierig genug. Aber da haben wir immerhin Gottes Beistand, Gottes Hilfe, den Geist Gottes, und da kann Gott helfen, befähigen. In der Welt ist das schwierig, und doch bleibt es wahr, Gott hat Regierungen eingesetzt, Gott hat Ehemänner zum Haupt gesetzt über Ehefrauen, Eltern gesetzt über Kinder, hat ihnen Autorität gegeben, damit sich im Staat die Bürger der Regierung fügen, die Ehefrauen ihren Ehemännern untertan seien, Kinder und Angestellte, Eltern und Vorgesetzten gehorchen. Auflehnung gegen von Gott eingesetzte Autoritäten ist Auflehnung gegen Gott selbst. Das müssen wir einmal ganz klar sehen. Römer 13, Verse 1 und 2. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind, sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Und Gott hat also auch in seinem Volk, in der Gemeinde, einzelnen Männern Autorität gegeben. Wir lesen im Neuen Testament von Männern, die Älteste genannt werden oder Führer genannt werden oder Vorsteher genannt werden oder Aufseher. Und er hat ihnen diese Autorität gegeben, damit alle Glieder des Volkes Gottes der Autorität Gottes untertan seien. Wie ernst ist es aber dann, wenn Menschen ihre Autorität dazu benutzen, Herzen nicht Gott ergeben zu machen, sondern sich selbst unterwerfen? Das ist ein ganz schlimmes Übel. Johannes spricht davon im dritten Johannesbrief. 3. Johannesbrief, Verse 9 und 10. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wider uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Wer setzt seinen Willen durch? Gegen alles. Und alles muss sich seinem Willen fügen. Und wer sich seinem Willen nicht fügt, wird aus der Versammlung gestoßen. Nun, um Begründungen wird dieser Mann nicht verlegen gewesen sein. Der wird Gründe vorgebracht haben. Ganz biblische Gründe, ganz einleuchtende Gründe, warum man so habe handeln müssen. Und man kann Menschen täuschen. Gott können wir nicht täuschen. Und es heißt hier von Diotrephes, er will gerne der Erste sein. In Kolosser 1 steht, wen Gott zum Ersten gemacht hat in allen Dingen. Seinen Sohn. Christus muss den Vorrang haben in allem. Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Im Griechischen steht protoio, erster sein.
auf dass er in allem der Erste sei.
Von
Diotrephes sagt Johannes,
er liebt es, der Erste zu sein.
Philo
protoio.
Er begehrt, den Platz einzunehmen, der nur Christus zusteht.
Ja, der Herr lässt,
soll ich eine Zeit gewähren.
Er lässt sie gewähren.
Er lässt sie gewähren. Er gibt ihnen Zeit, dass sie Buße tun. Und wenn sie nicht Buße tut, sagt der Herr von Jezabel, die sich auch etwas anmaßt, was ihr nicht zusteht, dann werde ich sie niederwerfen.
Ich werfe sie, sagt er, in ein Bett.
Ich werfe sie nieder. Ja, das ist eine ganz ernste Sache.
Das ist Missbrauch von Autorität.
Allerdings müssen wir bedenken, jene, die Autorität missbrauchen, um die Menschen, die Seelen an sich zu binden,
die sündigen damit.
Aber es sündigen auch die, die sich dazu hergeben.
Die sündigen auch.
Paulus sagt im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 7, Vers 23, werdet nicht der Menschenknechte.
Es ist uns verboten, der Menschenknechte zu werden.
Wir dürfen unser Gewissen nicht an den Willen von Menschen binden.
Wir dürfen es nicht.
Wir dürfen unsere Seele nicht an Menschen verkaufen.
Denn Christus hat uns erkauft mit seinem Blut für sich und für seinen Gott.
Und darum dürfen wir nicht der Menschenknechte werden.
Und es braucht immer beide.
Es braucht solche, die herrschen wollen, und es braucht solche, die sich beherrschen lassen wollen.
Und beide sündigen.
Paulus muss den gleichen Korinthern im 2. Korintherbrief sagen,
zu seinem Kummer und auch zu ihrer Schande sagen,
dass sie sich nur zu gerne denen fügen, die inzwischen in Korinth in der Gemeinde aufgestanden waren und besondere Autorität beanspruchten.
2. Korinther 11, Vers 20.
Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt.
Ihr ertragt es.
Die hatten das ganz gern. Und man fragt sich, warum das einer gern haben kann.
Ja, es gibt einem ein Gefühl der Sicherheit.
Wenn da einer ist, der so breitbeinig dasteht und immer ganz seiner Sache ganz sicher ist, immer Bescheid weiß, alles einteilen kann, jeden einstufen kann, jeden Fall erklären kann, so ist das nicht anders.
Ja, dann gefällt das
manchem, sich einem solchen anzulehnen. Da fühlt man sich sicher. Ihr habt es ja gesagt.
Aber wir können unsere Verantwortung nicht abgeben.
Wir sind verantwortlich vor Gott, ein jeder von uns.
Ein jeder von uns.
Und so sündigen wir auf beiden Seiten. Einerseits, wenn wir den Platz anmaßen, der nur Christus zusteht.
Auf der anderen Seite, wenn wir unseren Gehorsam Menschen geben anstatt Gott.
Und schließlich,
nein, noch nicht ganz schließlich,
vorschließlich.
Der Apostel Paulus
sagt den Korinthern,
2. Korinther 1, Vers 24,
nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben.
Paulus machte das in Korinthern, in diesem Brief, im 2. Korintherbrief, wiederholt bewusst.
Ihr seid doch von Gott gerufen. Ihr seid von Gott gesalbt. Ihr steht selbst durch den Glauben.
Was hängt ihr euch an diese Leute da?
Und bindet euch nur nicht an mich.
Ich bin nicht euer Herr.
Mitarbeiter eurer Freude. Ihr steht durch den Glauben.
Paulus versuchte nie, Seelen an sich zu binden.
Sondern im Gegenteil, er machte nie andere zu seinen Dienern,
sondern er machte sich zum Diener aller.
1. Korinther 9, 19.
Und er sagt an einer anderen Stelle, dass es ein Merkmal von falschen Arbeitern ist, dass sie Jünger an sich binden. Apostelgeschichte 20. Vers 29 und 30. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her.
Sie binden die Jünger an sich. Aber noch vor einer Sache warnt uns Gottes Wort. Wir haben gesehen, Missbrauch von Autorität oder deplatzierten Gehorsam, Unterwürfigkeit unter Menschen statt unter Gott. Aber Gottes Wort warnt uns auch vor Auflehnung gegen jede Autorität,
vor Ungehorsam, vor Eigensinn, vor der Weigerung, sich Autoritäten zu fügen.
1. Petrus 5.
Vers 5. Gleicherweise ihr Jüngeren seid den Älteren untertan oder den Ältesten. Das griechische Wort für Älteste, also im Deutschen ein Superlativ, ist im Griechischen ein Komparativ, Presbyteroi, Ältere. Und so weiß man nicht immer, ob hier Älteste gemeint sind oder einfach ältere Brüder. Aber der Grundsatz bleibt, ihr Jüngeren seid den Älteren unterwürfig. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Und hier sagt Petrus gewissermaßen, wenn du dich einfach nicht fügen willst, auch unter die geistliche Autorität von Älteren oder Ältesten, einfach dich widersetzt, weil du sagst, ich bin ich mache, was ich will. Sieh zu, wen du da zum Feind bekommst. Dann bekommst du Gott zum Feind, dann ist Gott gegen dich. Gott widersteht dir dann. Sprüche 16, Vers 5, jeder Hochmütige ist dem Herrn ein Greuel. Die Hand darauf, er wird nicht für schuldlos gehalten werden. Vielleicht ist es uns nicht immer bewusst genug, dass die ganze Frage der Autorität eine der Grundfragen des Universums ist, der ganzen Schöpfung. Und vielleicht haben wir nicht immer genügend bedacht, dass wir erlöst worden sind, um fortan nicht mehr unserem eigenen Willen zu leben, sondern den Willen dessen, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Wir sind für Gott, für seinen Willen, wir sind zum Gehorsam befreit worden. Das ist Befreiung. Freiheit heißt, dass wir willig gemacht werden und fähig gemacht werden, Gottes Willen zu tun. Das ist Freiheit. Frei für Gott. Frei vom Zwang des Eigenwillens, von der Knechtschaft des Eigenwillens, frei für Gott. Und es herrschen teilweise in der Gemeinde sonderbare Vorstellungen über das Leben in der Gemeinde. Manche scheinen zu denken, die Gemeinde ist der Ort, wo man einfach tun und lassen kann, was man will. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wenn irgendwo in dieser gefallenen Schöpfung oder Welt, so muss man sagen, in dieser gefallenen Welt, wenn irgendwo in dieser gefallenen Welt, die in Rebellion gegen Gott lebt, Unterordnung und Autorität ist, dann muss es im Volk Gottes sein. Und darum liebe Gott, dass wir das lernen. Wirklich ihm gemäß untertan sein, seinen Willen untertan sein und damit auch solchen untertan sein, die von Gott Autorität bekommen haben. Und hüten wir uns davor, dass wir und weder auflehnen überhaupt gegen Autorität, noch, dass wir uns unter angemaßte Autorität beugen. Wir merken, dass wir es alle nötig haben, von Gott gelehrt und von Gott geführt zu werden. Wir können beständig von diesem Grat herunterfallen, links oder rechts. Gott führe uns durch seinen Geist, durch sein Wort, Wille. Mit diesem Vers schließen 1. Petrus 5, Vers 6. So demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit.